der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Ich selber war 2 Tage in Tschernowitsch. Da gab es dann auch noch einen Bombenalarm am nächsten Morgen, sodass ich dann mit allen zusammen aus dem Hotel 3-4 Stunden da in einem Keller saß. Dort, ja, ältere Menschen kennengelernt haben, die das alles schon mal hinter sich hatten, die es gar nicht verstehen konnten, dass sowas in diesem, im Jahr 2022 in unserer sogenannten modernen Welt wieder stattfinden kann. Junge Menschen, die teilweise ja, aus ihrem Büro kamen und dann waren die 3 Stunden vorbei und dann gingen die wieder ins Büro. Die Stadt war voll mit Flüchtlingen. Ich selber habe lange gekämpft, dass ich irgendwo eine Pritsche gefunden habe, wo ich die Nacht verbringen konnte.
Hallo zu einer neuen Folge von Who Cares, dem Podcast von Aktion Deutschland hilft. Mein Name ist Mats Kastning und ich stelle euch hier Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen vor, die sich zu Aktion Deutschland hilft zusammengeschlossen haben. Sie sind weltweit im Einsatz, um für Menschen in Not da zu sein und was sie dabei erleben, welche berührenden, schönen, dramatischen und mutmachenden Geschichten sie zu erzählen haben, das erfahrt ihr hier. In dieser Folge blicken wir noch einmal in die Ukraine. Seit Beginn des Krieges sind dort und in Zufluchtsländern wie Polen oder Deutschland 21 Hilfsorganisationen von Aktion Deutschland hilft für die Menschen aus der Ukraine im Einsatz. Wir haben in der letzten Folge ja schon 2 Einsatzkräfte kennengelernt, die uns erzählt haben, wie sie den Krieg als Ukrainerin und Ukrainer erleben und wie sie sich heute als Helferin und Helfer für ihr Heimatland einsetzen. In dieser Folge stellen wir euch 2 Mitarbeiter von der Bündnisorganisation LandsAid vor. LandsAid ist seit 2006 weltweit in Krisen- und Katastrophengebieten im Einsatz und leistet aktuell unter anderem auch den Menschen aus der Ukraine humanitäre Hilfe. Im heutigen Interview blicken wir auf den März 2022 zurück. Schon kurz nach Kriegsbeginn war LandsAid an der ukrainischen Grenze, um flüchtenden Menschen zu helfen, Hilfsgüter zu verteilen und ein Logistiksystem aufzubauen. Dirk Krowe und Hans Muswessels, den habt ihr eben schon gehört, waren damals mittendrin, direkt an der Grenze, im Einsatz mit LandsAid. Sie erzählen uns heute, wie sie diese turbulenten Tage erlebt haben, vor welchen Herausforderungen sie in den ersten Tagen nach Kriegsbeginn standen und worauf es ankommt, wenn man in so einer Situation den betroffenen Menschen helfen will. Würden Sie beide sich bitte selber kurz vorstellen?
Mein Name ist Hans Muswessels und ich bin aktuell auch Vorstand bei LandsAid e.V., bin seit 2006 dabei, war in vielen verschiedenen Einsätzen, auch in Kriegseinsätzen, Darfur, Libanon, und bin halt eben auch als Vorstand ehrenamtlich tätig, bin aber sobald etwas an Katastrophen oder Einsätzen oder Teams losgeht, bin ich eigentlich meistens von Anfang an dabei. In der Vergangenheit Philippinen, Haiti, Nepal, alle diese Einsätze unterschiedlichster Struktur und Herausforderungen miterlebt, angegangen. Und bin sonst in meinem anderen Leben als Projektmanager im Gesundheitswesen unterwegs, bin von Haus aus gelernter Anästhesie-Intensivpfleger, sodass mir diese medizinischen Aspekte, für die auch LandsAid steht, da draußen immer sehr entgegenkommen und wir das halt aus dem Bereich Medizin und Management in solchen Projekten sehr gut kombinieren können.
Mein Name ist Dirk Grove, ich bin aktuell Geschäftsführer von LandsAid, war das bis 2012 auch schon vorher. Bringe auch einige Einsatzerfahrungen mit. Ich war in Haiti, Pakistan, Kenia, Uganda. Habe eigentlich sehr stark oder sehr oft lange im sozialen Bereich auch noch gearbeitet nebenbei. Und wir waren beide zusammen als ehrenamtliche Einsatzkräfte zum damaligen Zeitpunkt an der rumänischen Grenze und haben da geguckt, was wir noch weiteres Zusätzliches machen können für LandsAid, um da die Hilfe zu intensivieren.
Die Grenze Ukraine-Rumänien, die Sie gerade erwähnt haben, war eine von denen, über die in den ersten Tagen und Wochen, nachdem der Krieg in der Ukraine angefangen hatte, jeden Tag viele, viele Menschen das Land verlassen haben. Sie waren als LandsAid ja sehr schnell vor Ort und haben auch sehr schnell erste Hilfe vor Ort gebracht und umgesetzt. Wie war das damals?
Also ein erstes Team ist zu zweit auf den Weg an die polnische Grenze gefahren, wo wir dann hinterher auch eine Lagerhalle angemietet haben. Die waren wirklich sehr schnell vor Ort, ich glaube schon am Montag. Nach dem Einsatz sind auch mit den ersten Hilfsgütern schon runtergefahren. Also es war sehr intensiv in den ersten sozusagen auch Stunden vor Ort.
Und wie muss man sich das vorstellen? Hunderte Menschen kommen über die Grenze, vor allem Frauen und Kinder und ältere Menschen. Was macht man da? Was brauchen die Menschen? Was haben sie gemacht, um den Menschen zu helfen in dieser Ausnahmesituation?
Ja, was ist, also das kann man natürlich nicht alleine machen, aber als erstes, man koordiniert sich. Das ist in jedem Einsatz so, das ist unabhängig von Ukraine. Es geht darum, man nimmt mit den Behörden Kontakt auf, man guckt, wie die Lage insgesamt ist, was kommt an Flüchtlingen über die Grenze, was sind die Bedarfssachen. Man weiß natürlich bestimmte Standardbedarfsgeschichten, die hat man immer an Bord, da weiß man genau, was benötigt wird. Aber natürlich gibt es für jedes Einsatzland, auch für die Ukraine, bestimmte Sachen, die man benötigt. Und das versucht man rauszufinden und natürlich auch ganz klar stark mit den lokalen Partnern vor Ort. Und da war sehr erstaunlich, was die Kollegin berichtet hat, die Hilfe direkt vor Ort der Nachbarn. Es war der Dönerladen um die Ecke, der seine Döner einfach umsonst ausgegeben hat für die Einsatzkräfte. Es war die Dame vom Einkaufszentrum, wo das Einkaufszentrum zu einer Ankunftsstelle umgewandelt wurde und die versucht hat, die Koordination zu übernehmen. Und die dann wirklich hinterher auch halb aufgelöst war, weil sie sagte, ich weiß gar nicht, was ich hier tue, aber ich versuche das zu tun. Und dann trudelten natürlich peu à peu immer mehr die Einsatzkräfte rein.
Herr Muswessels, wie haben Sie das erlebt?
Unser erstes Einsatzteam ist ja damals direkt zur polnischen Grenze. Und uns war relativ schnell klar, dass sich natürlich Richtung der polnischen Grenze alles kanalisiert. Also man hat es ja auch in den Bildern gesehen, an den Hauptgrenzen. Lenzate war so einige Kilometer weiter abseits, um dort auch so eine Art Auffanglager zu etablieren. Und uns war relativ schnell klar, dass über dieser Bottleneck, ja, Leute raus, Hilfsgüter möglichst schnell rein Richtung Lviv, Lemberg mit Partnern in die Kliniken, dass wir einen zweiten Kanal aufmachen wollen. Und da haben wir lange überlegt, wie machen wir das. Das war auch der Grund, warum der Herr Grover und ich dann uns auf den Weg nach Rumänien gemacht haben, an die rumänische Grenze, um einfach parallel einerseits von den ersten Erfahrungen unserer Kollegin vor Ort auf der polnischen Grenze zu lernen, auf der anderen Seite einfach auch einen Weg aufzubauen, um Hilfsgüter besser reinzubekommen, dort in einer Region, die nicht so im Fokus des Militärs stand, sichere Lager aufzubauen und von dort dann weitere Transporte in die umkämpften Gebiete reinzubringen. Und das ist immer so ein Zwei-Drei-Klang ist es immer, so dass wir schnell lernen müssen, Infrastruktur aufbauen. Also Sie müssen wissen, Sie müssen grundsätzlich in solchen Situationen innerhalb von 24 Stunden eine komplette Firma aufbauen. Ja, Sie brauchen Personal, Sie brauchen Logistik, Sie brauchen Übernachtung, Sie brauchen die eigene Versorgung. Dann kam viel an die Grenzen, Busse, Autos, die dort Kleider abgeliefert haben, die unkontrolliert irgendwo zu Haufen gestapelt wurden. Die Menschen kamen rüber mit ihren Taschen, die konnten gar nicht so viel Kleider aufnehmen. Und also es ist sehr dynamisch. Also innerhalb von 24 Stunden können sich komplette Dinge verändern, Wege können sich verändern, der Hilfsansatz kann sich verändern. Und da sind wir auch froh, dass wir A, erfahrene ehrenamtliche Einsatzkräfte haben, die geschult sind, B, mit den Partnern vor Ort, die uns einfach helfen mussten, um uns zurechtzufinden. Ja, wo können wir hin? Welche Behörden brauchen wir?
Und das war auch beeindruckend, muss ich gestehen, was die rumänischen Feuerwehrleute und Polizisten da gemacht haben. Und dann mit den Hilfsorganisationen im Einklang. Die haben wirklich die Flüchtlinge empfangen, registriert. Die Feuerwehrleute haben sie genommen, haben sie zu einem Bus geführt. Sie wurden dann dementsprechend in Unterkünfte gebracht. Das war zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr gut geregelt. Und Herr Muswessels jetzt schon sagte, danach war klar, okay, hier brauchen wir jetzt kein medizinisches Team vor Ort an der Grenze. Wir brauchen jetzt keine Notfallhilfe mehr. Das ist schon gecovert. Hier hat die Koordination schon stattgefunden. Als nächstes, und da haben wir dann also auf dem Weg hin im Auto Gedanken drüber gemacht, was bricht hier gerade weg an Lieferungen, an normalen LKW-Lieferungen? Das ist alles gestoppt. Das heißt, wir müssen einfach gucken, dass wir mit den Hilfsorganisationen und den Staaten wirklich Unmengen an Hilfsgütern da reinbringen müssen auf die Dauer.
Es ist ja auch so, was man wissen muss, aufgrund des Erlasses im Land selber, dass natürlich Männer bis 59 das Land nicht verlassen dürfen. So, jetzt haben Sie das Problem, Sie können zwar Hilfsgüter an die rumänische Grenze bringen, aber Sie kriegen sie schwer rein, weil es keine Fahrer gibt, weil die Spediteure sagen, nein, da fährst du nicht rein und mein LKW kommt da auch nicht rein. Auf der anderen Seite können wir keine Leute aus der Ukraine rausholen, weil es erstmal per Gesetz nicht erlaubt ist, die Ware zu holen. Also Ansatz, wir müssen in die Ukraine rein. Wir müssen nach Czernowitz mit den Behörden reden und sagen, wir haben ja zwei, drei Leute aus einer Partnerorganisation oder die wir über Vermittlungen, über unser Netzwerk kennengelernt haben. Da brauchen wir Ausnahmegenehmigungen, damit die aus der Ukraine auf der rumänischen Seite die Hilfsgüter in Empfang nehmen können, Medikamente in Empfang nehmen können und sicher in die Ukraine reinbringen können. Ich selber war 2 Tage in Tschernowitsch. Da gab es dann auch noch einen Bombenalarm am nächsten Morgen, sodass ich dann mit allen zusammen aus dem Hotel 3-4 Stunden da in einem Keller saß. Ältere Menschen kennengelernt haben, die das alles schon mal hinter sich hatten, die es gar nicht verstehen konnten, dass sowas in diesem im Jahr 2022 in unserer sogenannten modernen Welt wieder stattfinden kann. Junge Menschen, die teilweise aus ihrem Büro kamen und dann waren die 3 Stunden vorbei und dann gingen die wieder ins Büro. Die Stadt war voll mit Flüchtlingen. Ich selber habe lange gekämpft, dass ich irgendwo eine Pritsche gefunden habe, wo ich die Nacht verbringen konnte, um am nächsten Tag wieder rauszukommen, um dann wieder an die Arbeit zu gehen und sagen, konsolidieren, was haben wir, wie können wir weitere Hilfe aufbauen? Wie ist wirklich der Bedarf? Auch da wollen wir gezielt drauf eingehen, wie jetzt in der Winterhilfe, wo wir sagen, Powerbanks, kleine Notstromaggregatoren, die wir jetzt gerade rübergebracht haben. Und da schauen wir schon sehr genau, weil wir auch wissen, dass in der Vergangenheit nicht immer alles so lief, wie es laufen sollte. Und das ist auch ein großer Pluspunkt von ADHH, dass man wirklich im kontinuierlichen Austausch ist. Jeder schaut auf seine Stärken. Projekte werden gemeinsam gemacht. Wir versuchen, Büros aufzumachen an der Grenze in dem Land. Aber auch vieles muss halt eben erstmal unter dem Radar geschehen. Und so gern wir manchmal andere Dinge auch erzählen würden, so können wir es oft erst im Nachgang tun, um auch vor Ort Menschen nicht zu gefährden.
Sie hatten noch die Frage gestellt, wie sieht so ein Alltag aus? Das ist schwer zu beschreiben, weil alle Minuten ändert sich das. Das wichtigste Hilfsmittel ist aber in dem Fall wirklich das Telefon und es wird eigentlich permanent telefoniert. Man versucht, was sozusagen rauszufinden, zu regeln, Leute zu aktivieren, Hilfsgüter auf den Weg zu bringen. Und ganz viel hat da auch mit Vertrauen zu tun und dass man sagen kann, übers Telefon, ja, bring den 25 Tonner auf den Weg, das ist in Ordnung, wir übernehmen das, wir covern das. Es geht wirklich in dem Fall darum, innerhalb von 24 Stunden ganz schnell ganz viel auf den Weg zu bringen. Und da ist immer noch das Handy und das Vertrauen in die Partner ganz, ganz wichtig.
Das klingt jetzt bei Ihnen vielleicht übertrieben, aber relativ einfach. Also jeder, der schon mal versucht hat, ein Dorffest zu organisieren, weiß, wie anstrengend es sein kann, Genehmigungen von der Gemeinde oder anderen Ämtern zu kriegen. Aber bei Ihnen klingt es jetzt so, als wäre das gar nicht so schwer. Aber das ist doch mit Sicherheit schon eine große Herausforderung, oder nicht?
Ja, also Sie können davon ausgehen, dass das, was Sie morgens planen, eine halbe Stunde später so nicht stattfindet. Was sie benötigen, ist natürlich grundsätzlich, um es mal allgemein zu sagen, in der humanitären Hilfe, in all dem, was wir tun, eine hohe Frustrationsschwelle. Da ist jetzt ein Krieg, da ist eine Militärkommandantur, da sind Behörden, die wollen wissen, wer kommt ins Land. Ja, wenn wir mit lokalen Organisationen zusammenarbeiten oder mit Privatpersonen, dann ist es wichtig, dass wir selber vor Ort sind, dass wir einen Crosscheck machen. Das ist sehr mühselig, das kostet Zeit, Dinge zu verifizieren, Vertrauen aufzubauen, weil wir denen nicht sofort 500.000 in die Hand drücken können, die wir vielleicht haben, weil man uns mit Spenden dort gut versorgt hat. Aber die Menschen in Deutschland, die uns gespendet haben, brauchen auch das Vertrauen, dass wir da entsprechend mit umgehen vor Ort. Wir sind für unsere lokalen Mitarbeiter verantwortlich und zwar auch so verantwortlich, dass wir sie genauso nehmen, wie wir unsere deutschen Mitarbeiter nehmen. Da ist Paperwork dahinter, die brauchen Verträge, die brauchen Sicherheit. Also so geht ein Tag dahin und abends sitzt man dann da und es ist abends 10 Uhr und man überlegt sich, was hast du eigentlich heute den ganzen Tag gemacht, außer dass deine Hand warm geblieben ist durchs Handy, weil es ständig geklingelt hat. Aber wenn man dann mal für sich resümiert und in sich geht, weil man ja tagsüber kaum Zeit hat, sich da auch emotional immer wieder drauf einzulassen, was da passiert. Wir fahren da wieder raus. Die Leute müssen da drin bleiben und man hat sich in Gegenden bewegt, die in Anführungsstrichen relativ sicher sind.
Also jetzt haben Sie gesagt, planen ist schwierig, weil alles sich sofort ändern kann. Eine hohe Frustrationstoleranz muss man mitbringen. Was sind sonst noch so die größten Herausforderungen, die an Sie so gestellt werden, wenn Sie da vor Ort sind?
Ja, also immer zu wissen, wo ist seine eigene Grenze? Also man muss sich schon selber so ein bisschen einschätzen können und sagen, dazu bin ich in der Lage. Das müssen wir auch von unseren Mitarbeitern wissen. Also wenn wir Ehrenamtliche haben, mit denen wir in Einsätzen sind, wo wir diese Menschen für uns als Team kennen müssen und sagen, das können wir denen zutrauen, das nicht mehr. Es geht einem ja selber so. Und es ist ja nicht so, dass wir da als Abenteurer da rumfahren, was uns hin und wieder mal unterstellt wird, sondern eine gesunde Portion Respekt und Angst vor der Situation, die braucht man einfach, weil wenn die weg ist, wird man leichtsinnig. Und das ist auch so eine Gratwanderung, wie weit kann ich gehen, in welche Regionen kann ich hinein. Deswegen war zum Beispiel die Reise von Herrn Grove und mir, wir beide haben das sehr oft gemacht und sehr lange gemacht. Wir sind ein eingespieltes Team. Wir können wunderbare Dinge zusammen machen, wir können wunderbar streiten, aber es ist produktiv. Und wir haben da eine tolle Aufteilung, die auch nach Jahren noch funktioniert. Und somit sind wir, glaube ich, auch als kleine Organisation immer recht erfolgreich. Erfolgreich heißt in dem Sinne nicht jubelnd die Arme hochreißen, sondern heißt schlicht und ergreifend möglichst viel von dem, was wir bekommen, so effektiv einsetzen, dass es möglichst vielen Menschen hilft. Das ist immer unser Ziel.
Und das machen wir auf jeden Fall auch immer mit Partnern. Also schon auf dem Hinweg, bevor man losfliegt, auch wenn es kurzfristig ist, werden die alten Kontakte angerufen. Man guckt, wer ist schon vor Ort, wer kann was liefern. Wer hat Erfahrungen gesammelt und das geht so weiter. Also es ist wirklich ein permanentes Kommunizieren. Ja, es gibt Frustration. Ja, man kommt an so Schwellen und sagt, okay, da geht's nicht weiter. Da darf man sich dann auch nicht sozusagen selber blockieren, sondern da muss man überlegen, okay, ja, was machen wir jetzt? Also Plan A funktioniert nicht, Plan B, Plan C, Plan D, wenn es dann sein muss. Und dann wird weitergeguckt und irgendwas geht immer.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, das ist als eine der größten Herausforderungen, sich selbst einzuschätzen und auch nicht zu überschätzen. Wie sehen Sie das, Herr Grove? Was wäre für Sie die größte Herausforderung in solchen Gebieten oder bei solchen Einsätzen?
Also ich fand es dieses Mal sehr spannend, weil dieses Mal hat es bei mir auch ganz schön auch eingeschlagen, weil das ist Punkt 1 Europa. Wir haben auch in Europa schon Kriege gehabt, aber der ist deutlich näher dran und der ist deutlich größer als das, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und wir in der Bundesrepublik seit 45. Ich habe einen Geigerzähler und den habe ich dieses Mal ins Gepäck gebracht. Das war schon ganz, ganz komisch, wo man auch nicht drüber nachdenkt. Klar, ich habe noch Tschernobyl erlebt und die Problematiken, aber auch das war schon sehr intensiv gefühlt. Für mich persönlich ist es so, wenn man in den Einsatz geht, hat man, wie Herr Muster jetzt schon gesagt hat, fast gar keine Zeit, diese emotionale Ebene an sich ranzusetzen. Es ist wirklich so, man fährt raus, man arbeitet, man koordiniert, man redet, man sammelt Erfahrungen, man nimmt das alles mit und dann irgendwann im Flieger, wenn man auf dem Rückweg ist nach Hause, dann sacken die ganzen Eindrücke ein, dann kommt dieses Bild von der Frau, die auf der einen Seite geweint hat, weil sie furchtbar, glaube ich, erleichtert war, dass sie über die Grenze war und auf der anderen Seite wirklich nicht verstanden hat, warum ihr Land angegriffen wurde. Also es ist ganz oft und bei vielen Einsatzkräften, die ich auch kenne, so, der Einsatz selber oder im Einsatz selber nimmt man die Erfahrung auf, aber man verinnerlicht sie noch nicht wirklich. Und dann, wenn man nach Hause kommt, dann kommen sie. Und dann ist oft das Problem, man kann natürlich die Eindrücke, die Bilder, die Gerüche auch vor allen Dingen, den Wind, den man im Gesicht hat, die Kälte, man kann es schwer seinen Nächsten erklären. Also wir haben früher immer die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr gut war, einfach Einsatzkräfte zusammenzubringen. Jetzt gar nicht hochgradig psychologisch oder sonstiges. Aber Einsatzkräfte erzählen sich Ereignisse, die die anderen Einsatzkräfte verstehen. Und das hilft ungemein, dass man irgendjemanden hat, der kann das nachvollziehen, dass das da anders gerochen hat, wie das in Deutschland riecht. Man nimmt was mit, man darf nicht alles mitnehmen. Das ist auch, da muss man ganz ehrlich zu sich selber sein. Wenn man jemand ist, der wirklich alles mit nach Hause nimmt, dann kann man vielleicht wirklich nach so einem Einsatz verdammt schlecht schlafen.
Dann, wenn wir schon mal gerade dabei sind, wenn Sie sagen, was hängen bleibt. Es ist ja jetzt alles eine schreckliche Situation momentan noch, aber es gibt ja mit Sicherheit auch positive Momente. Gibt es da irgendwas jetzt gerade aus dem letzten Jahr, was Ihnen besonders hängen geblieben ist?
Was bei mir besonders hängen geblieben ist, dass wir an einem Punkt stehen, wo wirklich ein enormer Bedarf ist und ich noch nicht wirklich abschätzen kann, wo wir einfach sind. Das ist gar nicht mal positiv, sondern ich weiß gar nicht, wo das endet. Ich sehe gar nicht, wie wir sozusagen dauerhaft mit der Gesamtsituation umgehen und dass man wirklich noch viel, viel intensiver und viel mehr eigentlich machen muss. Ja, wir haben schon ganz viel im letzten Jahr gemacht, aber ich glaube, das große To-Do kommt eigentlich noch. Das ist irgendwann in der Situation, wenn der Wiederaufbau kommt. Was da an Bedarfen entsteht, kann ich überhaupt noch nicht einschätzen. Was wir an Infrastruktur wieder aufbauen müssen oder die Ukrainer wieder aufbauen müssen und wir müssen helfen, kann ich überhaupt noch nicht einschätzen. Und das ist für mich so eine ganz, ganz große Herausforderung, wo ich mir jetzt schon Gedanken mache, wie sieht das aus? Wie positionieren wir uns für den Wiederaufbau? Wie können wir helfen? Was können wir machen, damit wirklich, wenn das aktuelle Kriegsgeschehen vorbei ist, das Richtige losgeht? Weil oft ist es so, auch bei der Entwicklung von Hilfe, wir haben diese Pendelbewegung, nenne ich das immer. Das heißt, es geht zu Anfang, schwenkt es wahnsinnig in eine Richtung. Alles wird gemacht, alles wird geliefert, alle packen ihre letzten Sachen zusammen. Die Konten werden leer geräumt. Es ist unglaublich, was die Leute in so einer ganzen Hochphase machen. Das Pendel geht irgendwann nach ein paar Monaten zurück. Das mediale Interesse verringert sich. Die Leute, würde ich nicht sagen, vergessen, aber kommen auch wieder in ihrem Alltag an. Und das ist auch fair, das muss man auch einfach sagen. Ist völlig in Ordnung. Und irgendwann kommt dann auch wieder diese kritische Beäugung, hat die Hilfe denn wirklich was gebracht? Und ja, soll es auch geben, muss auch sein. Deswegen werden wir auch evaluiert und deswegen müssen wir unsere ganzen Abrechnungen vernünftig machen und so weiter und so fort. Das ist ganz hervorragend, aber es ist immer sehr kurz. Das Pendel bewegt sich relativ schnell.
Was bleibt hängen? Also für mich bleibt hängen, sind immer die Begegnungen mit Menschen. Also zweierlei, einmal da in dem Keller, in Czernowitz, mit so einer etwas älteren Dame, die als Putzfrau 20 Jahre in Deutschland gearbeitet hat und es spannend fand, dass ein Deutscher da war, der mit ihr da im Keller saß und die dann einfach sich viele Dinge von der Seele geredet hat. War eine tolle Begegnung. Das Zweite ist natürlich das, was der Herr Grove auch sagt. Es wird noch ein sehr, sehr, sehr langer Weg, eine große Herausforderung für die Ukraine, aber auch für die deutsche Gesellschaft, da am Ball zu bleiben, auch für die Politik, das Standing zu bewahren, der Hilfe über die nächsten Jahre und für uns als Hilfsorganisation auch die große Herausforderung, die Hilfe wirklich so gut anzubringen, dass wir auch guten Gewissens sagen können, das haben wir mit eurem ganzen Geld gemacht, das haben wir mit den Spenden gemacht. Wie alle wissen wir nicht, wie endet das, wie geht's weiter. Die leidige Erfahrung aus vielen anderen Kriegen sagt uns leider eben, dass Dinge sich über Jahre ziehen, siehe Syrien, siehe andere Kriege. Die werden heute geführt wie vor 60 Jahren mit Panzern auf dem Acker. Da fehlen dann manchmal die Worte, aber das hilft ja nichts. Wir tun das, was wir können, in dem Rahmen, wie wir es können und in dem Rahmen, wie uns andere Menschen es ermöglichen, durch ihre Spende, durch ihre Unterstützung und auch durch das Zuhören manchmal, nicht wegen den 50 Euro, sondern auch durch das Zuhören. Und da sind wir auch immer bereit, gerne Menschen davon zu erzählen.
Sie haben gerade schon wunderbar übergeleitet zum Thema Spenden. Hilfsorganisationen wie LensAid, alle Hilfsorganisationen im Bündnis Aktion Deutschland hilft, können die Hilfe, die sie leisten, zu einem Großteil nur mit Hilfe von Spenden umsetzen. Gibt es denn jetzt darüber hinaus etwas, das Menschen tun können, wenn man das Gefühl hat, ich würde gern was machen, gespendet habe ich vielleicht sogar schon, kann ich noch mehr tun?
Ja, also ich finde es immer wichtig dafür, das ist auch eines der Gründe, warum LensAid sich auch mitgegründet hat, wir wollen gerne mit Leuten in Austausch kommen. Wir wollen einfach, dass die Leute sich mehr für uns interessieren, für das, was wir tun, damit wir auch mehr Aufklärung betreiben können. Und alles andere kommt dann irgendwann von selbst und wir wollen natürlich mehr Leute dafür begeistern, an irgendeiner Stelle ehrenamtlich vielleicht uns mal auch zu unterstützen. Ich glaube, Information, Wissen über etwas hat immer noch die größte Macht gehabt, um Dinge zu verändern. Und das ist auch unsere Intention. Und ich glaube, das ist auch ein ganz starkes Instrument und Signal von ADH, warum man sich mal zusammengetan hat, um zu sagen, wir sind hier zwar alle einzelne Organisationen, wir haben aber ein Ziel und dafür stehen wir auch.
Ja, also was bei mir auch noch beeindruckend war, war natürlich sozusagen die Spendenbereitschaft. Aber ich halte es auch für ganz, ganz wichtig, dass man neben den großen, die kleinen Krisen nicht vergisst und die Dauerkrisen nicht vergisst. Und ja, man muss darüber kommunizieren. Man sollte auch bei diesen ganzen Themen weltweit, unabhängig von der Ukraine, sei es Syrien, sei es andere Konflikte, die uns betreffen, man sollte immer versuchen, so offen wie möglich zu sein, sich dafür zu interessieren, diese mediale Pendelbewegung ein wenig auszugleichen, indem man sich selber schlau macht. Was uns allen hilft, ist, glaube ich, dieses langfristige, der kleine 5 Euro jeden Monat, der unsere Arbeit dauerhaft ermöglicht. Einfach wirklich kontinuierlich sozusagen. Es gibt die Hypes, es gibt die hohen, schnellen, heftigen Bewegungen, aber es gibt auch wieder Ruhephasen. Aber wir brauchen natürlich diese kontinuierliche Finanzierung. die es uns ermöglicht, auch dann spontan loszufahren. Unsere Sachen an Bord zu haben und die Arzttasche gepackt zu haben, die man alles halbe Jahr natürlich aktualisieren muss. Ne? Wichtig ist wirklich, uns ermöglichen, die Lifeline sozusagen permanent aufrechtzuerhalten. Und dann gehen wir auch mal in Krisen, in den Jemen oder sonst in andere Geschichten, wo wir auch helfen müssen. Was auch ganz dringend ist, wo die Leute vielleicht nicht diese Aufmerksamkeit kriegen.
Vielen herzlichen Dank an Dirk Grove und Hans Muswessels und Lance Aid, dass sie heute zu Gast waren bei Who Cares, dem Podcast von Aktion Deutschland hilft, und uns diesen spannenden Einblick hinter den Hilfseinsatz für die Ukraine gegeben haben, die ersten Tage kurz nachdem dieser Krieg angefangen hat. Es ist ja leider absolut unklar, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauern wird, doch spätestens dann werden die Menschen und das ganze Land vor einer riesigen Aufgabe stehen, nämlich dem Wiederaufbau, der wohl viele Jahre dauern wird. Fest steht also, die Menschen werden unsere Solidarität und Hilfsbereitschaft noch lange brauchen. Und das wiederum gilt nicht nur für die Menschen in der Ukraine, sondern auch für viele andere Krisen, die leider oft ein wenig in Vergessenheit geraten. Wenn ihr mehr über die Hilfe von den Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland hilft erfahren wollt, seid ihr bei Who Cares jedenfalls genau richtig. Wir haben in dieser Staffel bereits mit einem Helfer gesprochen, der in Syrien im Einsatz ist. Wir werden in den kommenden Wochen ein Umweltbildungsprojekt in Kolumbien besuchen, zumindest digital, und auch weitere Hilfsprojekte vorstellen, die Aktion Deutschland hilft und die Bündnisorganisationen in den Hochwassergebieten in Deutschland umsetzen. Ich freue mich drauf und ihr bestimmt auch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn, lasst uns eine Bewertung da und am allerwichtigsten, empfehlt ihn euren Freunden und Freundinnen, Verwandten und allen, die ihr kennt. Das hilft uns und all unseren Bündnisorganisationen gehört zu werden. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, macht's gut, euer Mats Kastning.
Who Cares? Der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Konzept und Produktion, Audiotextur.